NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit diesen Themen in der nächsten halben Stunde. 65 Jahre Grundgesetz, Lob und Kritik bei der Feierstunde im Bundestag. Zustimmung zum umstrittenen Rentenpaket, der angekündigte Aufstand der Union blieb aus. Und angespannte Lage vor den Präsidentschaftswahlen in der Ukraine. Aber Putin kündigt an, das Wahlergebnis zu respektieren. Am Mikrofon ist Bernd Musch-Borowska. 65 Jahre Grundgesetz. Daran wurde heute in einer Feierstunde im Bundestag erinnert. Das Grundgesetz sei seit seinem Inkrafttreten zwar viel umfangreicher geworden, sagte Bundestagspräsident Norbert Lammert, aber nicht zwangsläufig auch besser. Und der Festredner, der Islamwissenschaftler und Schriftsteller Navid Kermani, übte Kritik und forderte mehr Offenheit gegenüber Einwanderern. Insgesamt gab es aber viel Lob für das Grundgesetz. Aus Berlin berichtet Dietmar Riemer.
In einem sind wir uns alle einig. Das Grundgesetz ist die beste Verfassung in der Geschichte Deutschlands.
Gregor Gysi, Chef der Linksfraktion, fing mit dieser Bemerkung ein, was die Grundierung aller heute im Parlament gehaltenen Reden lieferte. Bei allen Differenzen, das ist es, worauf sich gemeinsamer Stolz auf dieses Land am 65. Geburtstag des Grundgesetzes berufen kann und darf. Norbert Lammert, seit mehreren Legislaturperioden schon Präsident des Bundestages, nutzte die parlamentarische Geburtstagsfeier des Grundgesetzes allerdings nicht nur, um zu gratulieren, sondern auch zu einer Auseinandersetzung über Grenzen und Zuständigkeit des Parlaments in Konkurrenz zum Bundesverfassungsgericht. Lammert sprach sich in diesem Zusammenhang deutlich dafür aus, dass die Richter am Bundesverfassungsgericht in Zukunft nicht mehr aus dem Halbdunkel eines 12-köpfigen Wahlausschusses aus Bundestag und Bundesrat nach Karlsruhe entsandt werden, sondern mit Mehrheitsbeschluss des Plenums.
Dass der Deutsche Bundestag gestern in geheimer Wahl den Präsidenten des Bundesrechnungshofes wählt und gleichzeitig nachträglich von der Bestellung einer neuen Verfassungsrichterin erfährt, ist beider Verfassungsorgane unwürdig.
Mit dem heutigen Festredner setzte der Bundestag ein Zeichen, ein hör- und sichtbares. Es war dann nämlich an Navid Kermani, Islamwissenschaftler und Schriftsteller, in Deutschland geborener Sohn einer iranischen Einwandererfamilie, einen Blick auf die Verfassung und ihre Wirklichkeit in Deutschland am 65. Geburtstag des Grundgesetzes zu werfen.
Dies ist ein gutes Deutschland, das Beste, das wir kennen. Welchen Abschnitt der deutschen Geschichte ich mir auch vor Augen halte, in keinem ging es freier, friedlicher und toleranter zu als in unserer Zeit.
Die Bundesrepublik, fuhr er fort, habe durch Willy Brandts Kniefall in Warschau eine Demut vor der deutschen Vergangenheit bezeugt, die ihn tief berühre. Und
sie ist das Deutschland, das ich liebe.
In einer für Feierstunden dieser Art ungewöhnlich deutlichen Weise rechnete Kermani dann an anderer Stelle seiner Rede mit der deutschen Asylpolitik ab und bewertete die Änderungen des Asylrechts im Grundgesetz unmissverständlich deutlich.
Dem Recht auf Asyl wurde sein Inhalt, dem Artikel 16, seine Würde genommen. Möge das Grundgesetz spätestens bis zum 70. Jahrestag seiner Verkündung von diesem hässlichen, herzlosen Fleck gereinigt sein, verehrte Abgeordnete.
Zustimmung zur Rede Kermanis aus allen Fraktionen, auch vom Chef der Unionsfraktion Kauda. Aber auch dieser Hinweis.
Deutschland ist das Land, das am meisten Asylbewerber in ganz Europa aufnimmt. Das darf an einem solchen Tag auch nicht vergessen werden.
Der Vorsitzende der SPD-Fraktion Oppermann machte in seinem kurzen Beitrag darauf aufmerksam, dass die Verteidigung der Grundrechte 65 Jahre nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes in erster Linie keine Auseinandersetzung mehr nur mit dem Staat sei.
Der Staat muss heute gleichzeitig die Grundrechte der Bürger gegen den Zugriff internationaler privater Wirtschaftsmacht schützen. Wir kommen deshalb nicht umhin, die Funktion der Grundrechte im digitalen Zeitalter neu zu justieren.
Genau an dieser Stelle der Verfassungswirklichkeit im Jahre 2014 bekräftigte die Vorsitzende der Bündnisgrünen-Fraktion Göring-Eckardt, bestehe Handlungsbedarf. Das Grundgesetz müsse hier modernisiert werden.
Dietmar Riemer berichtete. Etwa 10 Millionen Bundesbürger können sich über Verbesserungen bei der Rente freuen, nachdem es jahrelang nur Abstriche gegeben hat. Denn der Bundestag verabschiedete heute mit großer Mehrheit und den Stimmen von Union und SPD das umstrittene Rentenpaket, das teuerste Vorhaben der Großen Koalition. Dazu gehören unter anderem die verbesserte Mütterrente und die abschlagfreie Rente ab 63. Der Bundesrat muss dem Gesetz nicht zustimmen. Peter Mücke berichtet.
Von einem Aufstand in der Union war die Rede, von bis zu 70 Nein-Stimmen bei der Abstimmung im Bundestag. Doch am Ende waren sie fast wieder alle auf Linie, wie Carsten Linnemann.
Die Rente mit 63 ist und bleibt ein falsches Signal in einer Gesellschaft, die immer älter wird.
Der Chef der Unionsmittelstandsvereinigung war der einzige Kritiker seiner Fraktion, der im Parlament reden durfte, um am Ende aber doch dem Rentenpaket zuzustimmen. Begründung, man habe den Einstieg in die flexible Rente geschafft.
Lassen Sie es uns angehen und deshalb trage ich am Ende des Tages diesen Kompromiss mit.
Und so taten es die meisten seiner Kollegen. Nur 9 Unionsabgeordnete stimmten mit Nein, 2 enthielten sich. Und so war es an der Opposition, das Rentenpaket zu kritisieren.
An die Entscheidungen des heutigen Tages werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch viele Bürgerinnen und Bürger denken. Beginnend spätestens im Jahr 2018, wenn wegen des Rentenpakets die Rücklagen der Rentenversicherung aufgebraucht sind und 10 Milliarden Euro jährlich finanziert sein wollen.
Der grünen Rentenexperte Markus Kurt warf der Regierung vor, nicht an die kommende Generation zu denken und wagte einen gewagten Blick in die Zukunft.
Die Geschichtswissenschaftler des Jahres 2034 werden dann nachvollziehen, dass damals im Jahr 2014 die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag einen Pakt schmiedeten, um kurzfristige Interessenpolitik für ihre Stammwähler zu betreiben.
In der Tat finden sich im Rentenpaket die jeweiligen Lieblingsprojekte der Koalitionspartner. Für die SPD die abschlagsfreie Rente mit 63 nach 45 Versicherungsjahren und für die Union die weit teurere Mütterrente für Frauen, die vor 1992 Kinder bekommen haben. Arbeitsministerin Nahles sieht's positiv.
Mit diesem Rentenpaket halten wir Wort. Auch das ist ein wichtiges und gutes Signal für unsere Bürgerinnen und Bürger.
Rund 10 Millionen von ihnen werden nach Berechnungen des Ministeriums profitieren können. Neben der Rente mit 63 und der Mütterrente stecken auch Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente und bei der Reha mit dem Paket.
Ja, manches wird besser. Das ist gut und das erkennt die Linke ausdrücklich an. Aber vieles bleibt so schlecht, wie es ist.
Der rentenpolitische Sprecher der Linksfraktion Birkwald kritisierte auch die Nachbesserungen, die erst Anfang der Woche von den Regierungsfraktionen beschlossen worden waren.
Am Montag haben Sie Ihren rollierenden Stichtag verabredet. 2 Jahre vor der Rente ab 63 darf man in Ihrer Welt nicht mehr arbeitslos werden. Denn die werden dann nicht mehr auf die 45 Jahre Wartezeit angerechnet. Und das ist nicht nur ungerecht, das ist einfach eine Sauerei.
Genauso wie die Finanzierung der Mütterrente aus der Rentenkasse. Opposition, Gewerkschaften, Rentenversicherung und sogar Teile der SPD hatten gefordert, diesen Teil des Pakets aus Steuermitteln zu finanzieren. Doch die Union lehnte ab.
Trotz dieses umfänglichen Rentenpakets erreichen wir es, dass wir einen ausgeglichenen Bundeshaushalt haben, die Steuern nicht erhöhen müssen und miteinander dennoch den Menschen soziale Leistungen zukommen lassen.
Feierte Karl Schieverling die Entscheidung, der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion. Und auch Arbeitsministerin Nahles ist mit dem Ergebnis zufrieden. Ihr erstes großes Gesetz und das teuerste in dieser Legislaturperiode.
Mit dem heute vorliegenden Rentenpaket können wir nun die Arbeit und die Lebensleistung unserer Bürgerinnen und Bürger würdigen. Wir können ein deutliches Signal setzen, dass vom Wohlstand in diesem Land auch diejenigen profitieren, die ihn mitgeschaffen haben.
Peter Mücke berichtete. Das große Rentenpaket, das wichtigste und viel kritisierte Projekt der Großen Koalition, hat den Bundestag passiert. Hören Sie dazu einen Kommentar von Jens Brommann.
Die Rentenuhr tickt. Unaufhaltsam, immer lauter, immer bedrohlicher wegen des demografischen Wandels. Und was macht die Bundesregierung? Sie hält die Rentenuhr einfach an und versucht sie um 2 Jahrzehnte zurückzudrehen. Klug ist das nicht. Im Gegenteil, es ist fahrlässig, grob fahrlässig für ein ohnehin brüchiges Rentensystem in Deutschland. Alle Rentensäulen weisen Risse auf. Die gesetzliche, die betriebliche, die private. Ein System, das heute im Zusammenspiel noch funktioniert, bald aber unter der wachsenden Alterslast einknicken wird. Statt weitere Stützpfeiler für die Rentner von morgen aufzubauen, bedient die Bundesregierung vermeintliche Gerechtigkeitsklagen der Rentner von heute. Einer Rentnergeneration mit historisch hohem Versorgungsniveau, von denen die Rentner in 20, 30 Jahren nur neidisch träumen können. Eine teure Symbolpolitik, die jährlich mehr als 10 Milliarden Euro kosten wird und die weitgehend aus dem Beitragstopf der Rentenkasse finanziert wird. Nicht aus Steuermitteln. Das wird sich schon in wenigen Jahren rächen, wenn der Beitragssatz für die Rentenversicherung stärker und vielleicht auch früher angehoben werden muss als geplant. Für eine erweiterte Mütterrente, die eigentlich der Bundesfinanzminister bezahlen müsste, wenn man sie denn partout will. Und für eine abschlagsfreie Rente mit 63 für langjährig Versicherte, die sich als sozialpolitischer Flop erweisen könnte. Denn der Zeitgeist hat sich still und leise gewandelt. Eine neue Frühverrentungswelle ist kaum zu erwarten, denn die Rente mit 63 wird sich gerade für diejenigen, die körperlich hart gearbeitet haben, Schichtarbeiter etwa, nicht rechnen, selbst wenn sie abschlagsfrei ist. Bei einer erwarteten Sozialrente von 1.300, 1.400 Euro ist die Lücke zum bisherigen Nettoeinkommen immens, manchmal bis zu 1.000 Euro. Der Grund? Schichtarbeiter müssen auf ihre Nacht- und Wochenendzuschläge in der Regel keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Das schmälert die gesetzliche Rente erheblich und müsste im Sinne einer nachhaltigen Finanzierung der Altersversorgung dringend verändert werden. Die 63 dürfte für viele Arbeitnehmer nicht die magische Zahl zum Ausstieg aus dem Berufsleben werden. Auch weil immer mehr Beschäftigte ihre Arbeit als sinngebend für ihr Leben ansehen und länger arbeiten wollen über das gesetzliche Rentenalter hinaus. Was bisher sehr bürokratisch geregelt war, will der Gesetzgeber nun attraktiver gestalten. Wie attraktiv, muss sich noch zeigen. Aber ein winziger Hoffnungsschimmer in einem ansonsten missratenen Rentenpaket. Wer die gesetzliche Rente halbwegs zukunftssicher machen will, muss im Arbeitsleben anfangen. Der muss genügend Arbeitsplätze schaffen, wettbewerbsfähige Arbeitsplätze mit existenzsichernden Einkommen und mit alternsgerechten Arbeitsbedingungen, sodass Menschen ohne Qualen bis 67 arbeiten können. Das sichert die Renten von morgen und keine Rente mit 63.
Jens Brommann kommentierte. Die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zur Förderung von Ökostrom hat noch eine ganze Reihe von Hürden zu überwinden. Der Bundesrat hat heute nämlich in einer Stellungnahme zum Entwurf der EEG-Novelle mehr als 20 Änderungen vorgeschlagen. Insgesamt bekannten sich die Länder aber zu dem Kompromiss, den sie im April mit der Bundesregierung getroffen haben. Thorsten Huhn berichtet.
Die Bundesländer unterstützen die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, haben aber eine ganze Reihe von Änderungswünschen. Das wurde heute im Bundesrat deutlich. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Thorsten Albig, SPD, sprach einen wichtigen Punkt an.
Weil es uns und auch mir aus einer Sicht von Schleswig-Holstein darum auch geht, dass die Kosten von Energiewende so niedrig als möglich sind, sehe ich, und das weiß die Bundesregierung, in einem Punkt, gerade in einem Punkt, Verbesserungsbedarf. Das ist schon angesprochen worden, die Stichtagsregelung.
Es geht dabei um die rückwirkende Kürzung der Förderung von Windkraftanlagen an Land. Alle Windräder, die nach dem 23. Januar genehmigt worden sind, sollen eine geringere Förderung erhalten. Das bringe zahlreiche konkrete Projekte ins Wanken, kritisierte Albig.
Wer seit Jahren plant und sie in diesem Jahr noch ans Netz bringen kann, der sollte keine schlechteren Bedingungen bekommen als in der Planungsphase vorhersehbar.
Albig plädierte für den 1. Januar 2015 als neuen Stichtag. Das würde pro Haushalt nur 30 Cent im Jahr mehr kosten, argumentierte der schleswig-holsteinische Regierungschef. Trotz der vielen Änderungswünsche wollen sich die Länder mit dem Bund einigen und nicht den Vermittlungsausschuss einschalten. Albig machte klar,
dass wir bestrebt sind, und ich bin sicher, dass wir dies erreichen werden, eben nicht in den Vermittlungsausschuss zu gehen.
Ähnlich klar äußerte sich Christine Lieberknecht, CDU, die Ministerpräsidentin von Thüringen, die im Detail auch eine Reihe von Änderungswünschen hat.
Die Anrufung des Vermittlungsausschusses durch den Bundesrat schließe ich deshalb ausdrücklich aus.
Auch die nordrhein-westfälische Regierungschefin Hannelore Kraft, SPD, betonte, trotz einiger Änderungswünsche habe sie keine Kritik an dem Gesetz insgesamt. Gemeinsames Ziel sei es, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die Industrie in Deutschland zu erhalten.
Mir ist dabei wichtig, dass wir am Ende eine Gesamtlösung erreichen, die die Leistungsfähigkeit der Unternehmen im Blick behält und diese nicht überfordert.
Auch im Bundestag war das Erneuerbare-Energien-Gesetz heute ein Thema. Es ging um die Ausgleichsregelung für Unternehmen, die hohe Stromkosten haben und im internationalen Wettbewerb stehen. Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, verteidigte die Entlastung der Industrie.
Jedes Unternehmen, was strom- und handelsintensiv ist, was jetzt EU-weit auch entsprechend sektorenweise durch die EU in den Umwelt- und Beihilfeleitlinien festgelegt worden ist, hat einen Selbstbehalt von 15% der EEG-Umlage. Und damit wird auch europaweit Gleichheit und Wettbewerbsgleichheit und Planungssicherheit geschaffen.
Oliver Krischer hingegen, der Energieexperte der Grünen-Fraktion, ließ kein gutes Haar an der Gesetzesänderung. Er sprach von einem Anschlag auf die Energiewende.
Thorsten Huhn berichtete. Wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen in der Ukraine ist die Lage im Osten des Landes weiterhin angespannt. Die ukrainische Übergangsregierung hofft, dass ordnungsgemäße Wahlen stattfinden können. Die pro-russischen Separatisten jedoch haben die Bevölkerung davor gewarnt, an der Abstimmung teilzunehmen. Immerhin hat heute der russische Präsident Wladimir Putin angekündigt, dass er die Wahlen in der Ukraine respektieren werde. Ein wichtiger erster Schritt für eine politische Lösung der Krise. Horst Kleuser berichtet.
Drei geografische Pole prägten heute den Ukraine-Konflikt. In St. Petersburg ging Präsident Putin einen winzigen Schritt auf den Nachbarn zu. Im Osten des Landes verschärfen sich die gewalttätigen Zusammenstöße und in Kiew fleht der Übergangspräsident seine Bürger nachgerade an, zur Wahl zu gehen. Eine Wahl, übermorgen, die nun augenscheinlich auch Russland bereit ist zu respektieren. Jedenfalls überraschte ein verhältnismäßig entspannt wirkender russischer Präsident, auf dem von vielen prominenten europäischen und amerikanischen Wirtschaftsexperten und Unternehmern gemiedenen Wirtschaftsforum in St. Petersburg, mit neuen Tönen. Wir verstehen und sehen doch, dass die Menschen in der Ukraine letztendlich wollen, dass das Land aus dieser andauernden Krise herauskommt. Es gibt keine Zweifel, wir werden die Wahl des ukrainischen Volkes respektieren. Und er ging noch weiter. Wir arbeiten schon jetzt mit den Personen, die die Macht kontrollieren. Nach den Wahlen werden wir natürlich mit den neu gewählten Strukturen zusammenarbeiten. Er vermied indes zu sagen, ob damit auch eine automatische Anerkennung des Wahlsiegers vom Sonntag verbunden sein wird. Ob dies ein nachhaltiger Sinneswandel ist, bleibt abzuwarten, denn gleichzeitig gab Putin dem Westen nach den gescheiterten Partnerschaftsabkommen quasi die alleinige Schuld an der Ukraine-Krise. Was kam danach? Ein Machtumsturz, den unsere amerikanischen und europäischen Partner unterstützten. Und dann Chaos und wie wir jetzt sehen, ein echter Bürgerkrieg. Diese Wahl am kommenden Sonntag macht Kiew zusehends Sorgen. Übergangspräsident Turchinow ermutigte heute seine Landsleute, wählen zu gehen, was in vielen Landesteilen leichter gesagt als getan ist. Zahlreiche Wahlkommissionen können gar nicht arbeiten, weil sie besetzt sind oder zerstört wurden. Computer wurden gehackt. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstchefs seien auch die Programme geknackt worden, mit denen die Wahlergebnisse ermittelt würden. Dennoch darf sich der Milliardär und Schokoladenfabrikant Poroschenko Aussichten auf einen fulminanten Wahlsieg machen. Ob's reicht, schon im ersten Wahlgang, ist fraglich. Dafür müsste er über 50% der Stimmen bekommen. Derweil mehren sich Berichte über zum Teil äußerst brutale Gefechte im Osten des Landes. So geriet eine Bürgermiliz namens Donbass-Bataillon 1 in einen Hinterhalt und wurde von Separatisten umzingelt. Hilferufe beim ukrainischen Militär verhallten nach Angaben des Ultranationalisten Dmytro Jarosch, der daraufhin mit seinen Truppen des rechten Sektors die Eingeschlossenen befreite. Es habe viele Tote und Verletzte gegeben. Jarosch, ein Rechtsnationaler, beschuldigte nachher die so bezeichneten Facebook-Minister in Kiew des Nichtstuns und der Inkompetenz. Ähnliche Risse scheint es aber auch auf Seiten der prorussischen Rebellen zu geben. Angeblich will der selbsternannte militärische Führer Strelkov alias Girkin den selbsternannten Bürgermeister von Slawjansk entwaffnen und entmachten.
Horst Kleuser berichtete. Bis zum Wochenende finden in der EU die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Und während in den meisten Ländern, wie bei uns in Deutschland, erst am Sonntag gewählt wird, haben einige schon mit der Stimmabgabe begonnen. In den Niederlanden beispielsweise wurde bereits gestern gewählt und dort hat der Rechtspopulist Wilders eine deutliche Niederlage erlitten. Seit heute nun sind auch in Tschechien die Wahllokale geöffnet. Und dort ist die Europawahl die erste Bewährungsprobe für den proeuropäischen Kurs der Mitte-Links-Regierung von Premierminister Sobotka. Die Opposition kämpft um jede Stimme. Stefan Heinlein berichtet.
Ein bitterböses Spottlied auf den Euro ist die letzte Hoffnung der ehemaligen Regierungspartei ODS. Mit einer scharfen Wahlkampagne gegen die Einführung der Gemeinschaftswährung versucht der konservative Spitzenkandidat Jan Zahradil, die Stimmen der EU-Gegner zu sammeln. Wir sind gegen den Beitritt Tschechiens zur Eurozone. Eine Volksabstimmung über die Einführung der Gemeinschaftswährung ist unverzichtbar. Unser Wahlkampfmotto lautet: Ja zur tschechischen Krone, nein zum Euro. Doch die Unterschriftenaktion gegen den Euro verläuft nur schleppend. In den Umfragen liegt die ODS knapp über der in Tschechien weiter gültigen 5%-Hürde. Eine Mehrheit der Bevölkerung hat sich inzwischen längst von den europafeindlichen Überzeugungen ihres ehemaligen Präsidenten Václav Klaus verabschiedet. Vor allem die junge Generation ist begeistert von der europäischen Idee. Ich gehe wählen, weil Europa für uns alle immer wichtiger wird. Die EU-Feinde dürfen bei uns nicht gewinnen. Meine Stimme bekommt deshalb eine europafreundliche Partei. Tatsächlich gilt die Wahl in Tschechien als Test für den neuen europafreundlichen Kurs von Ministerpräsident Sobotka. Seit ihrem Amtsantritt vor wenigen Monaten hat die Mitte-Links-Koalition in Prag im Eiltempo die Distanz zu Brüssel deutlich verringert. Der von der konservativen Vorgängerregierung abgelehnte EU-Fiskalpakt ist mittlerweile unterzeichnet und auch die langfristige Euro-Einführung ist für den sozialdemokratischen Regierungschef kein Tabuthema mehr. Die tschechische Regierung ist pro-europäisch orientiert. Wir wollen in Brüssel nicht an der Seite stehen, sondern mit am Verhandlungstisch sitzen. Tschechien gehört in den Kern der europäischen Integration. In den Umfragen liegen die Sozialdemokraten knapp hinter der ebenfalls brüsselfreundlichen Protestpartei ANO des Milliardärs Andrej Babiš. Gemeinsam kommen beide Koalitionsparteien voraussichtlich auf über 50% der Stimmen. Die breite Zustimmung der Bevölkerung für die europapolitische Kehrtwende der Regierung gilt damit als sicher. Allerdings, auch in Tschechien hält sich die Begeisterung für diese Europawahl in Grenzen. Nur jeder dritte Tscheche will seine Stimme für das neue Parlament abgeben.
Stefan Heinlein berichtete. Nach dem Hochwasser auf dem Balkan haben inzwischen die Aufräumarbeiten begonnen. In den Überschwemmungsgebieten in Serbien, Bosnien und Kroatien wurden tausende Häuser beschädigt. Viele von ihnen sind unbewohnbar. Fast 150.000 Menschen mussten wegen der Überschwemmungen ihre Häuser verlassen. Zehntausende von ihnen sitzen noch immer in Notunterkünften fest. Tim Assmann berichtet.
Für seine Einwohner bleibt Dobrenovac offiziell weiter gesperrt. Doch mancher will natürlich unbedingt wissen, was aus seinem Zuhause geworden ist. Dieser Mann hat nachgeschaut und ist niedergeschlagen zurückgekommen. Wir können nicht in das Haus zurück, weil es noch immer völlig unter Wasser steht. Wir waren zweimal dort, aber es gibt kein Leben mehr in diesem Haus. Das Wasser steht bis zu den Dachziegeln. Ich konnte nichts retten. Auch das, was ich jetzt anhabe, habe ich von Verwandten bekommen. Ich weiß nicht, wohin und was ich jetzt machen soll. Die Stadt ist überflutet. In ungefähr einem Drittel der Stadtgebiete steht noch Wasser. Dort sind Taucher im Einsatz und suchen nach Leichen. Offiziell sind in ganz Serbien 33 Menschen durch die Naturkatastrophe ums Leben gekommen. Ein Großteil davon in Obrenovac. Und die Behörden rechnen damit, in der Stadt weitere Leichen zu finden. Landesweit gelten noch rund 600 Menschen als vermisst. Viele von ihnen sind aus Obrenovac. Dort, wo sich das Wasser zurückgezogen hat, ziehen Spezialteams durch die Stadt und versuchen, einen möglichen Ausbruch von Seuchen zu verhindern. So werden zum Beispiel verdorbene Lebensmittel aus Geschäften und Haushalten sichergestellt und natürlich Tierkadaver eingesammelt und vernichtet, erklärt Polizeioberst Slavko Jevdjelic. Er ist Vizechef des Krisenstabs für Obrenovac. Wir arbeiten jetzt im engeren Zentrum der Stadt und setzen dort Maßnahmen gegen Epidemien um, damit es zu keiner Erkrankung der Bevölkerung kommt. Die Temperaturen sind sehr hoch. Wir machen einen Stadtteil nach dem anderen und arbeiten dabei mit Tierärzten und dem Gesundheitsamt zusammen. Ein weiteres Problem sind Plünderer, erzählt Goran Dragovic, Kommandeur einer Antiterroreinheit, die nun in Obrenovac eingesetzt ist. Rund um die Uhr versuchen wir, Kriminelle festzunehmen, die es hier in Obrenovac und der Umgebung leider gibt. Sie versuchen, die Situation auszunutzen und Geschäfte und andere Objekte zu plündern. Wir hoffen, dass sich die Lage hier in den nächsten Tagen so stabilisiert, dass die Behörden ihre Arbeit machen können, die sie vorher in den Augen vieler Betroffener nicht ausreichend gemacht haben. Im Fall Obrenovac gibt es massive Kritik an den Behörden. Sie sollen die Menschen in der Stadt viel zu spät gewarnt haben, als der Fluss Kulubara über die Ufer trat und den Ort in kurzer Zeit völlig überschwemmte. Dem Bürgermeister von Dobrenovac wird vorgeworfen, den Sirenenalarm für die Stadt verzögert zu haben. Der Mann weist die Vorwürfe zurück und betont, alles getan zu haben, was in seiner Macht stand. Er verweist auf nationale Warndienste, die das Anschwellen der Kulubara nicht rechtzeitig erkannt hätten. Viele Bewohner der Stadt wurden nachts von den Fluten überrascht. Diese Frau ist noch hörbar traumatisiert. Es war schrecklich. Ein Nachbar weckte uns, sonst hätten wir uns nicht retten können. So wie ich jetzt angezogen bin, flüchteten wir in eine Schule. Wir konnten nichts retten, nichts. Das Wasser stieg bis zum Dach. Auch jetzt steht dort noch Wasser. Ich wohne nun bei meiner Tochter. Helfer bringen uns Trinkwasser, Konserven und Brot. Dafür vielen Dank. In Serbien endet heute die dreitägige Staatstrauer für die Flutopfer. Der landesweite Notstand wurde unterdessen aufgehoben. In einigen besonders betroffenen Gebieten gilt er weiter. Dazu gehört auch Obrenovac. Wann die Menschen dort in ihre Häuser zurück können, ist unklar. Und viele der Gebäude werden wohl unbewohnbar bleiben.
Tim Aßmann berichtete. Und nun zum Sport im Echo des Tages. Die deutsche Fußballnationalmannschaft muss bei der WM in Brasilien ohne Lars Bender auskommen. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen scheidet nach einer Muskelverletzung am Oberschenkel aus dem Aufgebot aus. Die Stimmung im Trainingslager in Südtirol ist deshalb fast so schlecht wie das Wetter dort. Martin Roschitz berichtet.
Grauer Himmel in Südtirol, Dauerregen, der dritte Tag im Trainingslager und der Bundestrainer ist in Schlechtwetterlaune. Gibt keine Interviews, sondern verkriecht sich im Mannschaftshotel. Stattdessen schickt er einen Neuling zur Pressekonferenz, einen gewissen Herrn Mustafi, der beim 0:0 gegen Polen sein erstes Länderspiel gemacht hat.
Ja, mein Vorname ist nicht so ganz einfach, aber mein Vorname wird ausgesprochen Skodran.
Skodran Mustafi, ein Abwehrspieler, den Jogi Löw aus dem Hut gezaubert hat. Die Entdeckung der Saison bei Sampdoria Genua. Sein großer Pluspunkt im Kampf um einen WM-Platz, er ist vielseitig einsetzbar.
Ja, ich habe in der letzten Saison in Italien so ein bisschen alles gespielt in der Viererkette. Ich sehe mich selber natürlich auf jeden Fall als Innenverteidiger. Wenn mal jemand fehlt, habe ich auch oft rechts Außenverteidiger gespielt.
Lars Bender hat beim letzten Turnier auch mal aushilfsweise den rechten Außenverteidiger gespielt. Jetzt fällt er aus für die WM mit einer Oberschenkelverletzung. Die nächste Hiobsbotschaft nach den Verletzungen von Neuer, Lahm und Schweinsteiger. Bender hat sich bereits verabschiedet von der Mannschaft, die im Moment vom erfahrensten Spieler Miroslav Klose angeführt wird. Hat der DFB womöglich die Seuche mitgebracht nach Südtirol?
Für uns natürlich traurig, für den Lars. Tut uns unheimlich leid, dass er sich natürlich verletzt hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht so, wie sie es da darstellen. Also das ist jetzt irgendwie die Seuche, also das sehe ich überhaupt nicht. Ich bin da wirklich froh Dinge, dass wir so fit ins Turnier gehen, wie wir uns das vorstellen.
Zumindest Miroslav Klose wirkt wieder fit nach einer solchen Saison mit vielen kleinen Verletzungen.
Mir persönlich geht's sehr gut. Also ich bin wirklich auf einem sehr guten Weg.
Klose wird am 9. Juni 36 Jahre alt. Es wird sein letztes Turnier. Und er will es an die Spitze der ewigen WM-Torjägerliste schaffen.
Also mit einem Tor gleiche ich aus. Also ich bräuchte dann zwei Tore, um alleine vorne zu sein. Wer mich kennt, der weiß natürlich, dass das schon auch ein Ziel ist von mir.
Fraglich, ob Klose bei diesen Bedingungen mit dann 36 Jahren 7 mögliche Spiele über 90 Minuten durchhält. Oder ob der Bundestrainer auf die Variante ohne Klose und mit falscher 9 setzt.
Also grundsätzlich kann ich die falsche 9 auch spielen, aber grundsätzlich gehe ich natürlich davon aus, dass ich spielen werde.
Das weiß aber nur der Bundestrainer. Wäre schön, wenn er sich trotz des schlechten Wetters auch mal blicken lassen würde.
Das war der Sport mit Martin Roschitz und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.